Auf der Ebene, wo wir standen, standen ein paar Mülltonnen. Und dann habe ich eine Mülltonne genommen und ein paar Mal auf den Boden gehauen, um einfach ein bisschen Lautstärke und Emotionen auch zu haben. Und als ich dann in der Halbzeit auf Toilette war, waren alle 6 Mülleimer, die auf der Ebene standen,
verschwunden.
Waren warum auch immer verschwunden. Ich glaube, hier gibt es keinen Sonnenkönig, sondern jeder weiß, es ist geliehene Macht. Ich finde, geliehene Macht im Sinne von Verantwortung für einen Verein zu tragen, ist ein extrem wichtiger Ausdruck, weil ich weiß, ich werde jetzt heute den Podcast mit dir machen, weil ich für Werder eine Rolle habe, nicht weil ich Klaus Vögel bin.
Unsere Big Player. Präsentiert vom Küchenfachmarkt Meier und Zander. 6-mal im Norden und auch einmal in ihrer Nähe.
Moin zusammen. Für unseren Podcast Unsere Big Player war ich Anfang des Jahres beim SV Werder Bremen. Der Traditionsverein ist immer noch die Nummer 3 in der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga und bewegt hier im Norden die Massen. Ich habe mit Klaus Febri, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, einen spannenden Rundgang durch das Weserstadion gemacht. Mit welchem Podcast er in den Tag startet, wie er Entscheidungen trifft und wo er bei Werder in den nächsten 10 Jahren die größte Veränderung erwartet, das hört ihr jetzt. Moin Klaus, sag mal, wie bist du heute Morgen zur Arbeit gekommen?
Ich bin zur Arbeit zu Fuß gegangen.
Oh, okay.
Was ich eigentlich mittlerweile jeden Morgen mache.
Wie lang dauert dann so ein Fußmarsch?
Der dauert je nach Länge zwischen, ich würde sagen, 30 und 40 Minuten. Was? Abends ein bisschen länger, kriege ich den Kopf frei, höre mancher Podcast oder telefoniere.
Ah, dann bin ich ja ganz neugierig, welchen Podcast hörst du denn dann?
Ja, morgens in der Regel entweder Gabor Steingart oder Table Media, weil das sind die tagesaktuellen. Und dann auf dem Weg zurück entweder Copper TS oder auch von Arndt Zeigler und Herrn Köster ist einer oder politische Podcasts, also querbeet.
Okay, und
wie? Machtwechsel zum Beispiel.
Okay. Es gab auch schon Geschäftsführer, die wohnten viel näher dran, ne? Also die hatten es ganz nah.
Ja, Klaus Dieter war relativ nah dran. Aber ich bin jetzt auch nicht weit weg, aber zu Fuß ist es einfach eine ganz schöne Geschichte. Man ist sehr frisch, wenn man ins Büro kommt und ist auch für das tägliche Schrittziel, wenn man nicht mehr ganz so gut laufen kann, ganz gut.
Und auch bei Regen?
Auch bei Regen, bei eigentlich Wind und Wetter.
Wie sieht denn, abgesehen von dem Spaziergang, jetzt sonst so ein typischer Morgen für Klaus Febri aus?
Den gibt es nicht.
Nein?
Nein.
Ist immer anders?
Es ist eigentlich immer anders. Es gibt gewisse Routinen. Das sind feste Meetings mit der Geschäftsführung oder mit der Leitungsebene oder mit meinen Direct Reports im One-on-One oder auch als Gruppe. Das sind feste Termine, die sind natürlich jede Woche irgendwo inkludiert. Dann gibt es mal Themen mit Sponsoren, dann gibt es mal tagesaktuelle Themen, gibt es mediale Themen, die dann auch direkt vielleicht manchmal auch ein Löschen benötigen. Also es ist von bis. Insofern ist es schon immer sehr abwechslungsreich und damit natürlich auch spannend.
Wo genau befinden wir uns jetzt, wo wir starten?
Wir sind in den Hospitality- oder Business-Räumlichkeiten des Weserstadions, der Loge von den 4 Partnern, die den Namen erhalten haben. Also insofern finde ich ein schöner historischer Ort. Und wir haben ja mittlerweile 3.400 Business-Seats hier im Stadion, über 80 Logen. Also es ist eine wichtige Einnahmequelle. Jede Loge ist individuell anders gestaltet. Wir haben unterschiedlichste Konzepte auch. Also insofern ist das für uns ein sehr wichtiger Bereich. Und hier sind wir natürlich auch während der Spieltage immer.
Ja, und du hast individuell gestaltet. Das ist sehr rustikal. Sieht aus wie so, ja, so ein bisschen wie Oktoberfest, ne? So Holz. Oder mehr Österreich. Ne?
Ich würde sagen, ja, norddeutsch, klassisch, schlicht, gemütlich.
Ja, okay. Ja, und von da aus hat man direkt den Blick aufs Stadion. Auf dem Rasen ist die Beleuchtungsanlage. Ne?
Auf dem Rasen ist die Beleuchtungsanlage. Wir haben, das ist vielleicht auch ein ganz interessantes Thema, wir haben 2017 Hybridrasen verlegt. Haben seitdem den Rasen auch nicht mehr ausgewechselt, kommen also im Grunde jedes Jahr einmal mit Abschaben über die Runden, haben dadurch pro Jahr wahrscheinlich mindestens 3 bis 4 Rasenwechsel, 150.000 bis 170.000 Euro gespart und haben wirklich einen sehr guten Untergrund, weil der Rasen eben auch viel für Geheimtraining nochmal genutzt wird durch den Cheftrainer und die Mannschaft und muss leider in den Wintermonaten dann auch beleuchtet werden, damit er entsprechend gut wächst und auch in einer guten Verfassung ist.
Ja, und wenn wir jetzt hier stehen und die würden trainieren, dann würdet ihr sich nicht umdrehen oder was wäre dann?
Dann würden wir sicherlich woanders sein.
Okay. Magst du dich kurz vorstellen? Nicht alle kenne ich, aber ich gehe davon aus, aber trotzdem ist es
ja ganz interessant. Ja, ich bin mittlerweile Klaus Höbe, 59 Jahre, bin seit 16 Jahren bei Werder Bremen, war vorher 16 Jahre bei Adidas, habe in drei Ländern studiert, Deutschland, Amerika, wo ich ein Fußballstipendium hatte, und England, wo ich meinen Master in Business Administration gemacht habe. Habe drei Kinder, bin immer noch mit der ersten Frau verheiratet, auch sehr glücklich verheiratet und bin gern in Bremen.
Und wie würdest du kurz und knapp das Unternehmen Werder Bremen beschreiben?
Das Unternehmen Werder Bremen ist ein Unternehmen in der Fußballbranche. Wir sind eine Tochtergesellschaft eines gemeinnützigen Vereins, des e.V.s. Wir haben mittlerweile auch Minderheitsgesellschafter. Und unser Ziel ist es, am Ende des Tages guten Fußball für die Menschen in und um Bremen zu produzieren, zu gewinnen, Punkte zu gewinnen und ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen zu sein. Aber der Sport steht natürlich an erster Stelle.
Aber ihr seid halt auch nicht nur Sport, ne? Wie viele Mitarbeiter habt ihr insgesamt?
Wir sind mittlerweile bei ca. 250 Mitarbeitern ohne die Spieler. Wir haben dann nochmal eine ausgegliederte Stadiongesellschaft und wir haben nochmal die Merchandising GmbH. Wir haben natürlich dann auch viel Teilzeitbeschäftigte, gerade im Trainerbereich, im Jugendbereich, auch mit Co-Trainern und solchen Themen. Aber wir sind ein gut, solides, großes, mittelständisches Unternehmen, immer so 130 bis 150 Millionen Euro Umsatz, je nachdem, wie die mediale Verwertung funktioniert, respektive auch wie der Transfermarkt funktioniert. Bei den anderen Erlösthemen, Ticketing, Merchandising, Sponsoring, sind wir stabil wachsend in den letzten Jahren gewesen, was gut ist. Also insofern sind wir von der Größe her ein normales mittelständisches Unternehmen, aber wir sind eine andere Branche, weil wir sind auf der einen Seite natürlich eine Branche, die extrem stark in hier der Region verankert ist, wo es viele unterschiedliche Stakeholder gibt, wie Fans, wie Sponsoren, wie Mitarbeiter, wie Aufsichtsräte, wie Medien, die natürlich alle auch hier 24/7 Interesse an diesem Verein haben. Das ist das eine, was besonders ist. Das zweite ist, dass wir in einem Wettbewerb spielen, wo jedes Jahr mindestens zwei Mannschaften aussortiert werden, weil sie absteigen. Also auch das ist, glaube ich, eine andere Dimension. Und ich sage mal, es ist so eine Symbiose aus Höchstleistung, weil es geht jede Woche um Punkte. Es ist gleichzeitig aber auch ein Wirtschaftsunternehmen. Es ist aber auch ein mediales Unternehmen mit einer hohen medialen Transparenz. 24/7 wird über Werder berichtet. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Unternehmen mit einem gemeinnützigen Gesellschaft und damit auch einer hohen Verankerung hier in der Community.
Dir wird nachgesagt, dass du von allen Mitarbeitern, dass du mit jedem am Anfang einmal gesprochen hast und dir auch alle Namen merken kannst und die sofort wiedererkennst. Wie machst du das?
Ob ich mir alle Namen merken kann, weiß ich nicht, aber ich auch jetzt, wenn wir neu einstellen, lege Wert darauf, die Menschen kennenzulernen, weil ich finde, es ist wichtig, dass man Menschen versteht, verstehen muss, wo kommen sie her, was haben sie gemacht, was ist ihr Werdegang, ihnen auch die Möglichkeit geben, mich zu kennenzulernen und mich zu befragen. Und das baut einfach ein anderes Vertrauensverhältnis auf und hat für mich auch was mit Respekt zu tun.
Und bist du dann so clever, kann man ja hier verraten, im Podcast hört ja keiner, dass du dir ein paar Notizen machst, um beim nächsten Mal besser vorbereitet zu sein? Oder ist das wirklich alles im Kopf drin?
Das Elefantengedächtnis ist nicht mehr ganz so gut. Wenn ich das für relevant halte, mache ich mir auch ab und zu mal Notizen. Aber in der Regel habe ich immer gewisse Ankerpunkte, die ich dann auch wieder im Gespräch bringen kann. Wo kommt man her? Mhm. Zum Beispiel aus Iserlohn, habe ich mir gemerkt.
Oh, sehr gut.
Also im Grunde so ein bisschen Woll- und Sauerländer bei dir drin. Also
das habe ich das immer noch.
Das sind so Sachen, da kann man, glaube ich, auch immer wieder dann auch ganz gut ins Gespräch kommen, aber hat wirklich einfach was mit Interesse an Menschen zu tun.
Was ist denn deine Hauptaufgabe im Unternehmen? Wie würdest du die beschreiben?
Ich würde es mit einer Dualität beschreiben. Auf der einen Seite habe ich die kaufmännische Verantwortung. Das sind die Bereiche Vertrieb, Marketing, Kommunikation, Finanzen, unser Merchandising-Bereich und das Thema Club to Fan, wo wir alle Fan-Themen, die in irgendeiner Form Daten oder kommerzieller Natur sind, gebündelt haben, inklusive Ticketing. Das ist die inhaltliche Aufgabe. Ich habe aber auch noch mal als Vorsitzender der Geschäftsführung eine etwas andere Aufgabe. Das ist im Grunde sicherzustellen, dass das System funktioniert. Das System Werder Bremen ist ein komplexes System. Wir sind als Geschäftsführung im Mittelpunkt dieses Systems. Wir haben aber auch um uns herum Einflussgruppen, die auch wichtig sind, mit denen man auch sehr eng zusammenarbeiten muss. Das ist der Aufsichtsrat, das sind zwei Gesellschafterkreise, das sind die Medien, das sind natürlich auch die Mitarbeiter und die Sponsoren und die Fans. Und ich glaube, da ist es an einem Traditionsstandort wie Bremen extrem wichtig, immer wieder sicherzustellen, dass man, soweit es geht, Ruhe in dem Sinne herstellt, dass alle ihren Job gut machen können. Und das ist eine wichtige Aufgabe. Ich glaube, dass das eine der wichtigsten Aufgaben an Traditionsstandorten ist, die sogenannten tektonischen Platten zusammenzuhalten, um sicherzustellen, dass das System in sich ruhig bleibt. Und wir sind jeden Tag mit irgendwelchen Krisensituationen durch Medien, durch Fans, durch Niederlagen immer wieder auch konfrontiert. Und ich glaube, das Wichtigste ist in solchen Phasen zu wissen, was ist die Strategie, wie bleibe ich ruhig in diesen Situationen, wie gehe ich damit um. Und das ist sicherlich auch eine der Hauptaufgaben, immer innerhalb dieses Systems dafür Sorge zu tragen, dass alle ihren Job in solchen Phasen auch gut machen können.
Aber gleichzeitig darf es auch um einen Traditionsclub nicht zu ruhig bleiben oder werden, ne? Weil dann wird da ja, das ist ja so ein bisschen diese Krux dabei, dass
genau,
auch ein bisschen ist, Unruhe muss man, glaube ich, auch haben
wir
wollen.
Wir leben natürlich auch von der Aufmerksamkeit,
genau.
Das ist total richtig. Insofern ist natürlich auch die Deichstube Segen und Fluch zugleich, weil sie als, sagen wir mal so, singuläres Portal nur über Werder Bremen berichtet. Das ist auf der einen Seite schön, weil es Aufmerksamkeit generiert, auf der anderen Seite natürlich auch anstrengend, gerade wenn es mal nicht läuft. Aber das gehört zum Business dazu und gegen Berichterstattung, auch mal gegen kritische Berichterstattung ist nichts einzuwenden. Aber was wir schon merken, ist, dass sich auch die Medien verändert haben. Das Thema Clickbaiting ist ein relevantes Thema geworden. Also es ist nicht immer nur die Frage, ist es der Content, der relevant ist oder sind es die Themen, die relevant sind, sondern ist es einfach, wie dringe ich mittlerweile in einer extrem überfrachteten Sportlandschaft durch mit meinen Artikeln. Das führt einfach dazu, dass man vielleicht auch spitzer formuliert, dass man Themen eventuell auch über eine Überschrift etwas anders positioniert oder platziert. Es geht ja auch immer für Journalisten darum, wie kann ich eine Geschichte nicht nur ein, sondern zwei, drei, vier Tage erzählen. Da muss ich natürlich auch nochmal den Winkel etwas anders drauflegen. Macht es für uns natürlich dann auch in der Bearbeitung immer etwas intensiver oder manchmal ärgern wir uns auch, manchmal gehen wir damit vernünftig um. Also das gehört einfach dazu, aber natürlich sind wir, und das ist schon richtig, auch eine Aufmerksamkeitsbranche.
Aber da ist doch noch der Vorteil, wenn es Medien vor Ort sind, Deichstube ist ein gutes Beispiel dabei, von dem wir auch profitieren, da gehört der Kreiszeitung zur Hälfte zusammen mit dem Weser-Kurier. Aber da kann man mit den Leuten noch sprechen. Es gibt aber auch Medien und Berichterstattung, wo man die Leute gar nicht mehr kennt. Das ist doch viel schwieriger. Und dann auch noch der ganze Social Media Bereich, wo wildfremde Leute was machen. Ist das dann nicht noch schwieriger?
Ja, ich glaube, da braucht man einen Filter. Social Media, Kommentarfunktion, einen guten Filter. Aber wir haben natürlich hier insofern den Vorteil, dass alle Medien, die über uns berichten, egal ob jetzt Radio Bremen, Deichstube, Weserkurier, Sky, Kicker, hier vor Ort sind und wir mit allen natürlich auch täglich zusammenarbeiten.
Magst du uns mal deinen Lieblingsort hier im Stadion zeigen, wo du dich am liebsten aufhältst?
Ich bin natürlich am liebsten im Stadion, weil das ist ein, finde ich, ein Privileg, hier in einem Stadion in der Stadt arbeiten zu dürfen. Und innerhalb des Stadions ist zum Beispiel das jetzt auch, wo wir gerade sind, einer meiner Lieblingsorte, weil man eben das Spielfeld sieht, weil es eine schöne Loge ist. Also insofern gibt es da einige Lieblingsorte und ich habe auch am Spieltag eine Routine, dass ich natürlich in Logen vorbeischaue, an Tischen vorbeischaue, ums Stadion herumgehe, mal bei den Leuten in der Regie vorbeischaue, also überall mal versuche, irgendwo eine gewisse Präsenz zu zeigen. Insofern gibt es nicht den einen Lieblingsort, es gibt viele Lieblingsorte, aber sie sind alle im Stadion.
Wollen wir uns noch eine andere Loge angucken, die noch ein bisschen besonders, wo du sagst, die würde ich euch gerne noch zeigen?
Ja, gerne.
Die Gelegenheit nutzen,
können
gehen
wir
mal weiter.
Klar.
Weißt du schon, wo wir hingehen?
Ja, wir gehen in eine neu geschaffene Veranstaltungsloge, die was Besonderes hat, weil sie auf der einen Seite einen Blick ins Stadion hat, einen Blick auf die Weser Moin. Hat und Moin. Einen Blick auf den Osterdeich hat.
Oha!
Und insofern eine sehr besondere Veranstaltungsloge ist mit, mit circa 120 Plätzen am Spieltag und für Veranstaltung 200.
Die habt ihr jetzt seit dieser Saison neu,
die ne? haben wir seit anderthalb Jahren neu. Die haben wir letztes Jahr neu gemacht, wie wir den gesamten Businessbereich, durch den wir gerade laufen, neu gemacht haben.
Das ist die Nordtribüne dann,
genau,
ne?
Genau, das ist der Platinbereich. Das war ein sehr großes Projekt, was dann auch zur letzten Endes dann Einweihung unseres neuen Caterers gut funktioniert hat, dass wir hier diese Bereiche alle neu gestaltet haben. Und was wir jetzt eben zeigen, ist eine besondere Loge, weil sie eben diese drei Kernelemente Weser, Stadion und Osterdeich beinhaltet.
Catering ist ja auch immer ein großes Thema. Leute sind ja fast nie zufrieden mit Essen, Trinken. Wie ist das denn jetzt bei euch mittlerweile?
Finde ich, hat sich deutlich verbessert durch den neuen Caterer. Catera Supreme sind wir, finde ich, mittlerweile sehr gut aufgestellt. Die Beschwerderate ist deutlich geringer geworden. Die Umsätze haben sich auch im Public-Bereich ganz gut entwickelt, auch positiv entwickelt. Dass es nicht immer hundertprozentig funktioniert, ist, wenn man 3.400 Menschen mit einem Essen letzten Endes alle zwei Wochen bekätern muss, respektive im Umlauf, Bratwurst, Bier und alles in einer gewissen Geschwindigkeit und Qualität vorrätig haben muss. Dass es dann auch mal Themen gibt, die nicht funktionieren, ist klar. Aber ich bin mit unserem Caterer mittlerweile sehr, sehr zufrieden. Und wir sind froh, dass wir da den Wechsel auch gemacht haben.
Wir fahren jetzt gerade vom dritten in den fünften Stock gefahren. Aber hier ist auch wieder was los. Ne?
Ja, aber nur wir gehen einfach mal raus und gucken, ob Wahnsinn. Wir trotzdem rein dürfen.
Da ist ja, wenn man überlegt, was hier heute alles im Stadion los ist. Ja. Jetzt mitten durch so eine Veranstaltung hier, wollen wir mal sagen.
Aber hier seht ihr jetzt, wir gehen einmal hinten rum. Ja. Ne? Also hier ist der Blick ins Stadion. Da hinten ist der Blick auf die Weser.
Ja, das ist wirklich, also wird offensichtlich ganz gut angenommen.
Ja.
Und jetzt gehen wir sogar nach draußen auf den, wir können zum Osterdeich gucken.
Genau, wir können uns da hinten mal kurz hinstellen.
Ja, das können wir machen.
Hallo.
Ja, so gerade noch ins Stadion geguckt und jetzt blicken wir schon auf den Osterdeich. Wir sind
genau,
jetzt im Turm 4. Ne?
Das ist in der Tat auch einer meiner Lieblingsorte, weil dieser Blick auf die umgedrehte Kommode ist einfach unfassbar schön. Der Blick über die Weser, das hat schon was.
Ja, das ist umgedrehte Kommode, kennt jeder Bremer. Wer nicht aus Bremen kommt, sollte sie auf jeden Fall mal gesehen haben. Ne?
Sollte, wird jetzt dann auch ja renoviert und in Apartment umgewandelt in den nächsten Jahren, steht unter Denkmalschutz, ist, finde ich, ein ganz besonders schönes Gebäude auf der Werderhalbinsel und hier auch so ein Eyecatcher, wenn man aus dem Stadion über die Weser schaut.
Und das bei Sonnenschein perfekt, ne? Und da habt ihr euren Aufstiegsfilm gezeigt, kann ich noch, oder eure Doku, ne?
Da, genau, da haben wir die Doku.
Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Als du 2010 von Adidas zu Werder gekommen bist, also aus dieser anderen Welt in diese Welt, wie war das damals für dich?
Ich habe am Anfang immer, also erstmal war es ein großes Bedürfnis, nicht nur dabei zu sein, sondern mittendrin zu sein. Das war so das eine, was mich auch damals motiviert hat, von einem großen Unternehmen zu einem mittelständischen Fußballverein zu gehen. Und ich habe den Schritt auch in keinster Weise bereut. Ich habe ganz viel gelernt, insofern, dass ich gelernt habe, kaufmännisch in der Breite zu arbeiten, für einen Verein, für Menschen verantwortlich zu sein und gleichzeitig gerade im Bereich Vertrieb wirklich auch mich in ganz unterschiedliche Branchen und Unternehmen hineinzudenken bezüglich der Bedürfnisse, warum sie bei Werder Bremen Sponsor werden wollen.
So, wir gehen mal lieber wieder rein.
Gibt es noch einen anderen Bereich, den ich euch jetzt zeige? Das ist der zweite Lieblingsort. Das ist
der zweite Lieblingsort, ja, okay.
Unser neuer Bereich, Le Chef, nach Joachim Miku benannt, den wir am Anfang dieser Saison fertiggestellt haben. Und das Besondere an dem Bereich ist, dass man von dort einen wunderschönen Blick auf das Schwimmbad und die Weser hat.
Okay.
Da müssen wir nur ein bisschen laufen.
Das kann ja nicht schaden.
Ist
ne?
Im Süden.
Ja, Norden im Süden, aber das ist ja auch die Idee gewesen. Einmal durchs Treppenhaus hier und jetzt so. Sind wir wieder drin. Wir haben ja gerade über die Familie gesprochen. Ja. Wenn du damals, sage ich jetzt einfach mal so, der eingeheiratete Schwiegersohn warst, was bist du denn dann in der Zwischenzeit? Also wie würdest du dich heute schreiben?
Ich würde sagen, ich bin der Schwiegersohn, der irgendwann dann das Unternehmen im positiven Sinne mit übernommen hat. Nicht alleine, aber Teil der Führungscrew und sicherlich bin ich auch nach 16 Jahren ein Teil von Werder Bremen.
Ist es da überhaupt noch denkbar, noch was anderes zu machen eigentlich?
Ich habe keine Ambition, noch was anderes zu machen, weil ich mich rundum hier mit allen Herausforderungen wohlfühle und auch noch einen etwas längeren Vertrag habe. Also insofern stellt sich für mich die Frage nicht und die Frage, ob ich für einen anderen Bundesligisten arbeiten könnte, kann ich, glaube ich, sehr klar mit Nein beantworten.
Ja, aber Frank Baumann hat es gemacht. Ne? Also hätte man,
ja, das ist ja auch seine Entscheidung. Ich habe ihm da auch zugeraten, aber er hat für sich, glaube ich, auch nochmal eine andere Herausforderung gesucht und ich habe die ja auch mit Adidas schon gehabt. Also insofern ist es, glaube ich, auch nicht zu vergleichen und ich bin mit den Aufgaben hier voll ausgelastet.
Jetzt gehen wir zu Le Chef. Eine der schillerndsten Personen, die je gespielt haben, würde ich sagen. Ne?
Würde ich auch so sehen, ja.
Vielleicht sogar der beste Fußballer, der je war, ne? Oder würdest du dich da nicht festlegen?
Oh, ich glaube, das ist eine sehr schwierige Entscheidung, weil ich finde, auch ein Claudio Pizarro ist Qualität etwas gewesen, was schon sehr, sehr besonders war. Diego, ich glaube, was Johann sicherlich ausgezeichnet hat, ist die Symbiose aus fußballerischer Brillanz, aber auch Führung eines Teams. Gar nicht so sehr in der Kabine, sondern eher in der Art und Weise, wie er gespielt hat, wie er die Mannschaft angetrieben hat, wie er auch Ambition und Gewinnen vorgelebt hat. Und das hat ihn, glaube ich, nochmal im Vergleich zu den beiden anderen etwas, sagen wir mal so, auf eine andere Stufe gehoben.
Wir haben es jetzt gerade auch schon wieder gemacht. Automatisch redet man dann auch nochmal über Fußballer oder eigentlich mehr über Fußball als über alles andere. Ist das, wenn du jetzt mit Sponsoren sprichst oder so, auch oft, dass dann im Gespräch immer nochmal kommt, und jetzt, wie sieht's denn aus bei euch?
Ja.
Und wie läuft's denn? Und dann wollen die Leute doch eigentlich fast mehr über Fußball reden als über das Geschäft?
Das ist immer auch Teil des emotionalen Ankers, den man natürlich auch bedient und der auch Teil dieser Faszination ist. Und insofern spricht man immer auch über Fußball über Werder, über Ergebnisse, über Spiele. Und das ist dann auch ein Thema, was einen im Grunde nie loslässt, egal ob im privaten Freundeskreis, in der Familie, im Geschäft. Also dieses Thema Werder ist für jeden, der hier arbeitet, wahrscheinlich 24/7 omnipräsent.
Ja, und hier arbeiten unglaublich viele Menschen. Ne? Hier wird wieder sauber gemacht in einer kleinen Loge, in der Südtribüne. Also wie viele Menschen hier an so einem normalen Dienstag sind?
Ja, wir haben natürlich auch jetzt nochmal spieltags in Anführungsstrichen Aufräumarbeiten. Die werden über 2 Tage abgearbeitet. Aber das ist klar. Und eben schon wieder, wie wir gesehen haben, Veranstaltung, was ja auch gut ist, dass das Stadion eben auch als Veranstaltungsfläche genutzt wird. So, jetzt sind wir leider nicht hergerichtet, aber in dem Bereich Le Chef. Das ist unser neuester und auch hochwertigster Businessbereich mit sehr schönen Sitzen auch auf der Südtribüne. Und das Schöne ist einfach, dass man hier diese Naherholung mit dem Blick auf die Weser extrem schön sehen kann.
Unglaublich schön.
Das ist ja auch das, was eigentlich dieses Stadion ausmacht. Stadtlage, vibrant und gleichzeitig Naherholung und Natur.
Man kann auch ins Stadionbad gucken, was natürlich jetzt zugefroren ist, weil es ein bisschen kühler ist. Ne? Und die umgedrehte Kommode ist wieder da. Und das ist die alte Villa Verde, oder?
Das ist die alte Villa Verde, die wir jetzt dann umgebaut haben und ja, sehr zufrieden sind hier. Und ich glaube, diejenigen, die hier auch dann ihre Plätze gebucht haben mit der Qualität, der Sitzqualität dann auch, kann ich gleich gerne auch nochmal zeigen, schon ein tolles Paket haben.
Ich habe das schon gesessen. Ich bin eingeladen gewesen. Und echt tolle Plätze da oben, muss man wirklich sagen. Ja. Magst du verraten, was so ein Platz kostet?
Das ist der teuerste. Da ist man bei 7.500 all in.
Für die ganze
für
Saison?
Für die gesamte Saison.
Ja. All in heißt mit Essen, Trinken.
Essen, Trinken, genau. An Spieltagen. Und das ist für uns und für die Region schon sportlich, ist aber, wenn man jetzt nach Frankfurt, Dortmund, München geht, Leipzig, immer noch in Anführungsstrichen Schnapper.
Aber wenn ich dann so eine ganze Loge nehme, wird das alles noch wesentlich teurer, oder?
Das kommt auf die Loge an, wo die Loge ist, ob sie im Norden ist, im Süden ist. Hier haben wir ja noch alte Logen, die dann kein Essen mit dabei haben, die nur Getränke haben. Im Norden ist eine Loge dann auch schon, da ist man, ich glaube, bei ca. 7.000 Euro pro Platz.
Und wie viele Leute passen da so rein?
Ja, von 8 bis 14.
Du guckst die Spiele in der Geschäftsführerloge? Oder?
Ich gucke die Spiele oben mit wir als Geschäftsführer, mit Gästen, mit Aufsichtsrat, mit Präsidium, mit dem Gastverein, der auch bei uns ist und immer mit meinem Freund Hans Schulz.
Meisterspieler von 1965.
Meisterspieler von 65 und einfach ein ja, sehr angenehmer, kluger Mensch, der viel vom Fußball versteht und der das Herz am rechten Fleck hat.
Lange im Aufsichtsrat gewesen? Ne?
Lange im Aufsichtsrat. Werder Legende und einfach ein feiner Charakter.
Wie emotional bist du denn bei Spielen?
Unterschiedlich. Also ich bin schon sehr engagiert. Spiele sind anstrengend, muss man fairerweise sagen, weil man natürlich immer das Gesamtbild im Blick hat und an Spielen einfach auch viel bezüglich wöchentlicher Stimmung Momentum hängt. Und ich habe gestern eine ganz interessante Zahl gelesen. 64% der Spiele haben nur am Ende das Ergebnis, was eigentlich dem Spielverlauf entspricht. Sprich, in 36% der Fälle kann es eben auch völlig anders ausgehen, obwohl durch Glück, durch falsche Schiedsrichterentscheidungen oder sonst was. Also insofern ist eigentlich das Wichtigste bei uns immer die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg zu erhöhen, weil es gibt keine Sicherheit für Erfolg. Man muss Wahrscheinlichkeiten erhöhen und da an allen Schrauben drehen. Aber Spiele sind schon für uns alle intensiv.
Und rattert bei dir dann auch immer die Kasse im Prinzip, wenn so ein Spiel in die Buchse geht, dass du weißt, oh Gott, jetzt kostet uns das Fernsehmillionen oder was auch immer. Oder im positiven Sinne, jetzt haben wir was erreicht? Oder?
Genau, also man hat ja immer die TV-Tabelle im Blick. Man hat immer auch die Entwicklung der Spieler im Blick. Man hat immer auch die Themen Sponsoring im Blick. Und natürlich ist ein Abstieg, habe ich ja schon gesagt, eine finanziell echte Herausforderung. Das haben wir ja leider damals in der Dualität mit Corona und Abstieg gemeinsam erlebt. Und da haben uns dann einfach 80 Millionen Euro gefehlt. Also insofern schaut man immer drauf. Und wenn es negativ ist, gehen ja auch die Marktwerte in der Regel runter. Wenn es positiv ist, gehen die Marktwerte hoch. Das gehört einfach auch dazu. Deswegen wieder Ruhe, eine klare Strategie zu haben, sich von den äußeren Einflüssen nur bedingt wirklich auch beeinflussen lassen und den Weg, den man eingeschlagen hat, konsequent auch zu verfolgen, dem Trainer Rückendeckung zu geben. Das sind Themen, die dann einfach dazugehören. Und die Einfallstore, das weißt du, die sind da, dann ist die Kabine unruhig, dann spielt ein Spieler nicht. Es gibt ja jedes Spiel bei 11 Spielern, die spielen mindestens 15, die unzufrieden sind, die natürlich auch Resonanzboden für die Medien sind.
Überhaupt nicht, habe ich nie gemacht.
Das gehört leider alles dazu und das muss man ja auch entsprechend mit dem Trainer, mit Clemens, mit Peter zusammen steuern.
Das
sind einfach Teile der Arbeit. Insofern muss man da einfach einen Blick drauf haben.
Zu Emotionalität. Ich weiß oder ich habe gehört, ich bin mir sicher, dass du mal in der Corona-Zeit als Zuschauer so eine Mülltonne weggetreten hast.
Das war anders, aber es war eine schöne Geschichte.
Dann erzähl sie uns doch
mal. Wir haben in Berlin gespielt, in einem leeren Olympiastadion und wir haben alle irgendwie versucht, Emotionen, Lautstärke reinzubringen und standen auf der Ebene, wo wir standen, standen ein paar Mülltonnen und dann habe ich eine Mülltonne genommen und ein paar Mal auf den Boden gehauen, um einfach ein bisschen Lautstärke und Emotionen auch zu haben und als ich dann in der Halbzeit auf Toilette war, waren alle 6 Mülleimer, die auf der Ebene standen,
verschwunden.
Waren warum auch immer verschwunden und dann nicht mehr da. Das war eigentlich eine ganz lustige Anekdote. War auch wieder ein Spiel, wo danach dann Hertha BSC sowohl Trainer als auch den Geschäftsführer Sport ausgewechselt hat. Wir haben dieses Jahr ja schon, ich glaube, gegen 4 Vereine gespielt, die nach uns dann den Trainer gewechselt haben.
Ja, das ist, was denkt man in dem Moment? Interessiert einen nicht, weil das die Konkurrenz ist oder so? Oder sagt man sich, okay?
Nein, also das sind Themen, die nimmt man wahr, aber man fokussiert sich auf sich selber. Das ist jetzt für uns nicht in irgendeiner Form bedeutend oder nicht bedeutend. Man sieht einfach nur, wie diese Branche funktioniert. Und das ist das, was ich ja auch eben ausgesprochen habe. Man muss eine Strategie haben. An diese Strategie muss man letzten Endes auch glauben und muss dann auch dran festhalten. Da gehört ein Trainer dazu, da gehören Verantwortliche dazu. Und es wird immer wieder Themen geben, wo Fans, Medien, andere Stakeholder vielleicht andere Blickwinkel haben, unzufrieden sind. Und in diesen Situationen ist, ich glaube, Aktionismus das Falsche, sondern da muss man einfach Klarheit und Ruhe bewahren. Und darum geht es am Ende des Tages auch.
Aber man kann natürlich auch den Zeitpunkt verpassen für die Entscheidung. Ne? Also man ist ja auch immer so ein bisschen nur Ruhe. Hatten wir ja vorhin schon in anderer Weise. Das stelle ich mir schwierig vor.
Ja, aber wir verpassen ja auch nicht den Zeitpunkt mit nur Ruhe, sondern wir arbeiten natürlich mit der Mannschaft, wir arbeiten mit den Medien, wir versuchen die Positionen auch zu erklären. Die Frage ist ja immer, welche letzten Endes Schlüsse zieht man dann auch. Es gibt dann auch Momente, das haben wir auch schon in Bremen gehabt, wo man dann auch den Trainer gewechselt hat. Auch das gehört dazu. Aber ich glaube, wir machen es deutlich weniger als andere Vereine.
So, wir haben den Standort noch mal ein bisschen gewechselt. Wir haben es heute mit den Tönen hier im Hintergrund. Aber hier wird halt ja auch gearbeitet.
Hier wird gearbeitet,
ja, genau. Was Klaus Fiebrig gut gefällt. Wir waren gerade bei der Frage, wie triffst du Entscheidungen? Also die täglichen, klar, die immer wieder kommen. Aber es gibt natürlich auch die kniffligen Entscheidungen. Wie machst du das?
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, sich nicht von Emotionen leiten zu lassen, sondern am Ende des Tages fundierte Entscheidungen zu treffen. Das heißt, unterschiedliche Perspektiven mit einzubeziehen, Fakten mit einzubeziehen, Daten mit einzubeziehen, eine gewisse Rationalität mit einzubeziehen und eben unterschiedliche Perspektiven auch zu Wort kommen zu lassen und zu diskutieren und sich dann letzten Endes aus der Summe der Erkenntnisse eine fundierte Entscheidung auch abzuleiten.
Und dann ist die Entscheidung da.
Und da muss sie auch konsequent durchgezogen werden, respektive umgesetzt werden. Auch das gehört dazu. Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als Unternehmen, wo einfach eine gewisse Entscheidungsunfähigkeit oder Nichtbereitschaft zur Klarheit herrscht. Die wichtigsten Themen für uns sind immer zum einen eine Strategie zu haben. Eine Strategie ist immer schön auf dem Papier. Dann gehört das Thema natürlich auch Umsetzung dazu, konsequente Umsetzung. Das ist, glaube ich, auch etwas. Und genauso ist es bei Entscheidungen. Entscheidungen müssen sauber vorbereitet werden, müssen aber auch dann getroffen werden und dann auch umgesetzt werden.
Gelten die Fußballbranche nicht an sich, auch alle, die in Führungspositionen nicht ein bisschen schon überkandidelt, die haben so viel Geld, denen geht's gut, die jonglieren mit Millionen, die sind schon weit weg von der Basis. Ist das nicht oft auch was euch vorgeworfen wird?
Also, glaube ich, in Bremen nicht. Ich glaube, dass wir in Bremen sehr bodenständig unterwegs sind als Geschäftsführung insgesamt, auch mit der Art und Weise, wie wir jetzt in der Öffentlichkeit präsent sind, wie wir auch unsere Rollen interpretieren. Ich glaube, hier gibt es keinen Sonnenkönig, sondern jeder weiß, es ist geliehene Macht. Ich finde, geliehene Macht im Sinne von Verantwortung für einen Verein zu tragen, ist ein extrem wichtiger Ausdruck, weil ich weiß, ich werde jetzt heute den Podcast mit dir machen, weil ich für Werder eine Rolle habe, nicht weil ich Klaus Fiebrig bin. Und ich glaube, das muss sich jeder, der in diesem Geschäft auch arbeitet, vor Augen führen. Deswegen wird man mich zum Beispiel auch nie nach Spielende auf dem Platz sehen. Da habe ich einfach nichts zu suchen. Da gehört Clemens hin. Rollenkleid ist wichtig. Und ich glaube auch dieses Abgehobene, was es vielleicht in anderen Vereinen gibt, das ist einfach nicht Bremen. Wir sind ein bodenständiger Verein, sehr erfolgreicher Verein in der Historie. Aktuell mit ein paar Herausforderungen, aber insgesamt, glaube ich, immer noch der dritterfolgreichste Verein in der Bundesliga über 63, 64 Jahre Bundesliga. Also insofern kann an diesem Standort nicht alles falsch gewesen sein.
Werbung. Stell dir vor, du hast Hunger und willst dir nur kurz was zu essen machen. Schublade klemmt, Arbeitsfläche zu klein und der alte Herd macht komische Geräusche. Genau deshalb gibt's den Küchenfachmarkt Meier und Zander. Individuelle Planung, saubere Montage und Küchen, die einfach funktionieren. Mehr Spaß beim Kochen, damit es sich anstatt so,
oh Mann, ey,
so anhört.
Lecker.
Ihr Küchenfachmarkt Meier und Zander. 6-mal im Norden und auch 1-mal in Ihrer Nähe. Werbung Ende.
Können wir uns denn noch, was müssen wir denn unbedingt noch gesehen haben aus deiner Sicht? So, was
wir können uns einfach mal in eine Südloge setzen, weil die haben einen gewissen Charme und da haben wir dann auch Ruhe.
Ja, genau, weil um uns herum wird ständig gearbeitet hier, aber das ist ja, wie gesagt, auch gut so. Das sind dann noch die älteren Logen, ne?
Das sind die allerersten Logen der Bundesliga.
Ah, die sind noch ein bisschen klein und schnuckelig, ne?
Ja, die sind wirklich schön, jetzt müssen wir nur wissen, wie wir den Fernseher ausmachen.
Hier läuft einfach noch ein Fernseher. Auch ein Bierchen könnten wir uns hier auch noch zapfen, ne? Das ist direkt eine Zapfanlage. So, jetzt haben wir den Fernseher ausgemacht. Jetzt
können wir uns doch hier schön hinsetzen.
Ja, wunderbar. Und hier wir gucken wieder ins Weserstadion.
Und das sind schon jetzt nostalgische, aber extrem schöne Logen mit einem, finde ich, auch einem sehr schönen Ambiente.
Ja, ist klein und schnuckelig, aber wirklich gemütlich auch, ne?
Hat so ein bisschen was Englisches.
Ja. Sind die in England so, die?
Ja, also in England hat man solche Logen auch öfter und das hat so ein bisschen was, aber das gesamte Stadion hat was Britisches. Die Stadtlage, die schönen Kneipen um das Stadion herum, einfach dieses gesamte Thema Fußballerlebnis in Bremen gibt es, glaube ich, in der Art und Weise noch aus St. Pauli und das sind wirklich die in der Hinsicht wirklich sehr authentischen, schönen Fußballstandorte.
Kommen wir noch mal ein bisschen wieder weg vom Fußball, so schön das ja auch ist und wir beide auch total gerne darüber reden, aber was sind als Unternehmen Werder Bremen, also wenn du das Ganze siehst, eure größten Herausforderungen?
Am Ende habe ich das ja schon gesagt, wir sind in einem Wettbewerb und die Zielsetzung des Wettbewerbs ist nicht Gewinnmaximierung. Die Zielsetzung des Wettbewerbs ist, mehr Tore zu schießen als der Gegner und tabellarisch möglichst weit oben zu landen. Und wenn man Geld zur Verfügung hat, auch wieder in die Werte der Mannschaft zu investieren. Und das macht diesen Wettbewerb so auch komplett anders, als es ein normales Wirtschaftsunternehmen ist und hat einfach dadurch viele Besonderheiten. Die zweite Besonderheit ist, dass man einfach auch die Planbarkeit, also ich bin am Ende der Saison oft mit Aufsichtsräten unterwegs gewesen, die aus der Wirtschaft kamen. Jetzt mach doch mal einen 3-Jahres-Plan, jetzt mach doch mal einen 5-Jahres-Plan, jetzt zeig uns doch mal, wo die Reise hingeht. Das kann man alles machen. Da arbeitet man aber mit viel Papier, was am Ende des Tages relativ schnell auch wieder ad absurdum sein kann, weil ich weiß am vorletzten Spieltag noch nicht, wo ich zum Beispiel in der 5-Jahres-TV-Tabelle herauskomme. Jeder TV-Platz hat aber eine Budgetauswirkung von aktuell 2,7 Millionen Euro. So. Am letzten Spieltag kann das 3 Plätze nach rechts oder 3 Plätze nach links noch gehen. Das sind Themen, die einfach damit zusammenhängen. Ich habe Transferthemen, die noch kommen können, wo einfach ein Spieler verkauft wird, das Ergebnis nochmal komplett in eine andere Richtung einfach beeinflusst. Und diese Volatilität, die das Geschäft mit sich bringt, die immer wieder so zu managen, dass das System performant, aber auch ruhig arbeiten kann, das macht es so besonders, weil eben auch diese öffentliche Perspektive auf das Thema auch einen immer begleitet und einfach viel Themen dann auch immer wieder als Unruhe in das System hineingegeben werden. Und das ist eben diese, finde ich, auch die Herausforderung, wenn man dann auch im Aufsichtsrat mit Leuten spricht, die aus unterschiedlichsten Branchen kommen. Die müssen einfach auch hier zum Thema Fußball umdenken. Das ist einfach kein normales Unternehmen. Das ist einfach hier doch etwas anders. Es gibt Elemente aus der normalen Wirtschaft, die hier natürlich auch funktionieren. Wir haben Kostenstellen eingeführt, wir haben eine gewisse Budgetkontrolle, Budgetdisziplin. Ich habe eben über konsequente Umsetzung bei vielen Themen gesprochen. Und trotzdem ist das, was auf dem Rasen passiert, nochmal etwas, was es in anderen Unternehmen so in dieser Art und Weise nicht gibt.
Du hast auch von einem besonderen Standort schon gesprochen, also wie das Stadion liegt und alles. Und, was macht denn aber Bremen so besonders für euch, auch bei der Suche nach Sponsoren und Zusammenarbeit mit der Stadt und mit dem Land?
Also wir haben viele finde ich, Vorteile. Das ist das Stadtstadion, das ist die hohe emotionale Bindung der Region, weil Bremen ist ja, Werder Bremen ist nicht nur Bremen, das ist Ostfriesland, das ist das Emsland, das ist das Oldenburger Münsterland, das ist, geht fast bis Hamburg und Hannover. Also wir haben einfach ein extrem flächenmäßig großes Umland mit einer hohen Fantreue und einer Leidenschaft. Das ist sehr, sehr positiv. Wir haben ganz viele Sponsoren und Partner, die schon sehr lange dabei sind, sich mit uns entwickelt haben und treu sind. Auch das ist sehr positiv. Wir haben alle Logen ausvermarktet, alle Business Seats ausvermarktet. Wir haben im Dauerkartenbereich eine Warteliste von mittlerweile 15.000 bis 17.000 Menschen. Also die Nachfrage nach Werder Bremen ist extrem hoch und die Identifikation in und um Bremen herum mit Werder Bremen ist, glaube ich, höher als bei ganz vielen anderen Vereinen.
Also wenn ich da kurz einhaken darf, weil da fällt mir gerade was ein, die Frage wollte ich schon immer stellen, sie wohl offensichtlich immer vergessen. Wenn ihr so eine hohe Nachfrage habt, also gerade auch so viele Dauerkarten, die ihr noch weiter verkaufen könnt, dann könnte man doch als Unternehmen, würde man sagen, naja, wenn die Nachfrage so groß ist, was mache ich dann? Ich erhöhe doch einfach den Preis. Dann könnte ich doch viel mehr Geld haben und dann, jetzt wirst du mir sagen, das kann ich den Leuten hier nicht antun, aber am Ende wollen ja alle erfolgreichen Fußball sehen. Wenn ihr mehr Geld einnimmt, könnt ihr die Mannschaft besser machen und alles wird erfolgreich und alle sind glücklich.
Ja, also ich wollte gleich noch was zu wirtschaftlichen Bedingungen sagen, weil natürlich der Raum Nordwest jetzt und die Größe der Fläche gleichzeitig aber nicht die Menschen hat. Also wir haben einfach nicht die gleiche menschlichen Menschen hier leben, wie im Ruhrgebiet das der Fall ist, in München, Stuttgart, wo einfach andere Wirtschaftsräume sind und dadurch auch Unternehmen, die dort ihre Headquarter haben, einfach nochmal eine andere Substanz haben. Ne? Frankfurt schließt jetzt mit der Deutschen Bank eine Stadionpartnerschaft ab. Mhm. Das passiert einfach in Bremen nicht. Dafür haben wir einfach andere wirtschaftliche Voraussetzungen. Zum Thema Preisstabilität. Ich glaube, dass es für den deutschen Fußball insgesamt wichtig ist, und da sind alle Vereine eigentlich auch einer Meinung, dass man die Preise moderat hält. Fußball muss einfach für alle ein bezahlbares Thema bleiben. Es ist schon so, finde ich, für jeden auch kein billiges Vergnügen. Insofern muss man schauen, dass man diese Preisschraube nicht überdreht. Gleichzeitig muss man auch sagen, alle Dauerkarten sind bei uns mit 30% rabattiert. Das kommt aus der Historie heraus. Also wenn ich die Dauerkarten mal 17 mit dem Tageskartenpreis mal 17 vergleiche, dann sind Dauerkarten um circa 30% rabattiert. Das ist sicherlich ein Thema, was man sukzessive auch nochmal thematisieren muss. Aber insgesamt ist es, glaube ich, für den deutschen Fußball wichtig, Stehplatzkultur, Preisstabilität, Emotionen zu haben, weil das sind Differenzierungsmerkmale des deutschen Fußballs gegenüber anderen Ligen. Wir haben immer ausverkaufte Stadien, vielleicht mit ein paar Ausnahmen, aber das ist sehr gut. Wir haben die Stehplätze, wir haben die Emotionalität und das haben andere Standorte nicht. Und ich glaube, damit, das ist ein sehr hohes Gut, damit muss man sehr achtsam umgehen.
Du hast gerade schon gesprochen, ihr habt ein großes Umland dabei, was ihr erreicht. Ihr wirkt ja auch in Niedersachsen rein. Was würde dieser Region, wenn du mal so schaust, noch gut tun? Ihr seid ja so ein Leuchtturm. Nicht, dass ihr deine eigene Konkurrenz schaffen würde, aber manchmal belebt ja auch Konkurrenz oder was anderes auch nochmal das Geschäft im Prinzip.
Also erstmal bin ich froh, dass beide Hamburger Vereine wieder dabei sind. Weil ich glaube, diese Rivalität der Nordderbys sowohl in Hamburg als auch Bremen-Pauli, was ja eher ein freundschaftliches Derby ist, als auch eine wirkliche Rivalität mit dem HSV, das tut uns gut. Andere Sportarten, ich bin großer Basketball-Fan. Ich freue mich, dass wir mit den Eisbären in Bremerhaven einen Verein haben, dass wir mit Oldenburg einen Verein haben, Raster Fechter. Das tut der Region auch gut. Ich glaube, ein Handballstandort würde der Region auch gut tun. Handball ist einfach eine für uns Deutsche eine extrem spannende Sportart, die auch in Bremen sicherlich gut sein würde. Wir haben eine Handballmannschaft in der zweiten Bundesliga bei den Frauen. Das ist sicherlich auch schon mal gut. Aber Handball wäre für den Standort Bremen oder irgendwo in der Region auf einem hohen Niveau sicherlich auch etwas, was sehr interessant sein könnte.
Kommen wir noch zum anderen Thema, was auch bei Unternehmen extrem spannend im Moment ist, Personalmangel oder Personalsuche. Wenn ihr auf dem grünen Rasen einen Spieler, also wenn der Kader nicht voll ist, dann holt euch einfach einen neuen Spieler. Ist nicht manchmal ganz so einfach, aber ist eine Frage des Geldes, aber ihr könnt euch im Prinzip irgendwo bedienen. Ja, aber wie sieht das so auf dem normalen Arbeitsmarkt bei euch aus? Sind alle Stellen besetzt oder krankt ihr im Moment auch oder leidet ihr auch darunter, dass ein Personalmangel herrscht?
Also wir haben eine Veränderung gesehen. Wir haben in und nach der Corona-Zeit durchaus gesehen, dass es ein Arbeitnehmermarkt geworden ist. dass man als Unternehmen schon auch einiges den Menschen bieten muss bezüglich Flexibilität bei der Arbeit, gewisse Themen, die man auch zusätzlich noch macht, wie zum Beispiel den eGym Wellpass, den wir machen, mittags, Subventionierung eines Mittagessens, Fußballspiele auch mit sehen zu können als Teil des Angebots. Also insofern gibt es dort viele Themen, Weiterbildung, die man als Arbeitgeber anbieten muss. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass sich der Arbeitsmarkt ein bisschen wieder gedreht hat, dass es eher wieder ein Arbeitgebermarkt geworden ist, dass wir auch deutlich mehr Bewerbungen wieder mehr bekommen, dass solche Themen wie Homeoffice, Work-Life-Balance sich gerade so ein bisschen wieder verlagern. Und insofern haben wir natürlich durch den Sport, die Emotionen, immer auch die gute Möglichkeit, dass wir viele Bewerbungen bekommen, weil viele Menschen einfach bei uns arbeiten wollen. Und wir eine sehr lange Verweildauer haben, wir wenig Fluktuation haben. Wir haben auch Fluktuation, aber wenig. Also wir haben im Vergleich zu anderen Unternehmen eine deutlich längere Verweildauer im Unternehmen Werder Bremen. Und das war ein ganz interessantes Thema. Wir haben, und ich diskutiere oft mit unterschiedlichen Unternehmern oder auch großen Unternehmen zum Thema Homeoffice. Ich habe neulich noch einen Podcast gehört, da hat ein großer Unternehmer gesagt, die müssen alle wieder ins Büro kommen und das muss verpflichtend sein. Wir haben das damals auch diskutiert, machen wir das verpflichtend, machen wir es nicht verpflichtend, machen wir eine Vorgabe, und wir haben uns damals entschieden, das nicht zu machen. Und ich muss im Nachhinein sagen, das war genau die richtige Entscheidung. Wir haben es einfach geschafft, über Attraktivität der Arbeit und Lust, wieder miteinander zu arbeiten, die Büros wieder voll zu bekommen, die Meetingräume auszulasten. Und die Leute sind einfach ohne Druck, weil sie Spaß an der Arbeit haben, wieder gekommen. Das war für uns eine ganz wichtige Erfahrung, die mir auch nochmal gezeigt hat, Vertrauen ist einer der wichtigsten Motivationsfaktoren, die es überhaupt in Unternehmen gibt. Man muss den Menschen vertrauen und ihnen auch gewissen Raum geben. Und wenn jetzt heute einer mal um 9:30 kommt, weil er noch ein Kind irgendwo hinbringen muss oder eine Betreuungssituation hat, finde ich das auch vollkommen okay, diese Flexibilität einzuräumen. Aber die Leute kommen gerne ins Büro. Sie kommen vielleicht nicht mehr ganz so stumpf von 8 bis um 18 Uhr. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass durch so ein Thema als Beispiel jetzt die Arbeitsmoral gelitten hätte, sondern eher im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass die Identifikation dadurch nochmal besser und höher geworden ist. Also insofern, wir sind in einer extrem glücklichen Position, dass wir gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, dass wir viel Nachfrage haben und dass wir eine hohe Qualität haben, weil eben das Thema Werder Bremen einfach viele Menschen heranzieht und sie Lust auf das Thema haben.
Kommen wir schon zur letzten Frage. Blicken wir mal nach vorne und jetzt gucken wir mal wieder auf den SV Werder Bremen. Wo erwartest du in den nächsten 10 Jahren die größten Veränderungen für euer Unternehmen, für euren Club?
Ich glaube, dass das Thema KI, AI, die gesamte Arbeitswelt insgesamt nochmal extrem verändern wird. Auch die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir Informationen auch in der Tiefe am Ende des Tages uns auch erarbeiten, respektive dann auch nicht mehr erarbeiten, weil sie einfach für uns erarbeitet werden. Dass dadurch einige Servicefunktionen sich auch verändern, dass die Art und Weise, wie wir Spieler verpflichten, wie wir sie durchleuchten, durch AI oder KI auch nochmal eine völlig andere Bedeutung bekommen wird. Ich glaube, dass das Thema, wir wirklich das letzte Lagerfeuer bleiben, was linear geschaut wird im Fernsehen. Ich merke es mittlerweile schon bei mir selber. Nachrichten schauen wir auch schon mittlerweile zeitversetzt über die Mediathek. Ich glaube, dass das letzten Endes, wie wir Inhalte an die Fans von morgen präsentieren, dass die noch kurzweiliger, anders, emotionaler werden müssen, um einfach die sich verändernde Aufmerksamkeitsspanne zu berücksichtigen. Auch das wird eine große Herausforderung. Und ich glaube, dass wir als Liga auf jeden Fall das Thema D2C haben werden, Direct to Consumer, in unserem Fall dann direkt zum Fan, dass wir sicherlich noch Partner wie Sky oder DAZN haben werden, aber dass wir vielleicht dann auch einige Rechte selbst wie Konferenzen oder sonst was selbst vermarkten werden. Also dass dort auch eine Veränderung stattfinden wird und wir werden insgesamt noch stärker nicht nur über FIFA, UEFA in einem globalen Wettbewerb mit amerikanischen Sportarten auch in Europa sein. Basketball, American Football wird insgesamt auch viele Themen verändern. Und es wird spannend zu sehen sein, ob dann Thema 50 und 1 durch das Kartellamt und dann letzten Endes auch durch die Bundesliga haltbar sein wird, in diesem sich dramatisch verändernden Wettbewerbsumfeld. Wir haben mittlerweile schon, wenn man außerhalb von Deutschland schaut, das Thema Malta Club Ownership, was ein extrem schwieriges Thema ist für die Wettbewerbsintegrität, für das Thema Spieler. Das ist ein Thema, was uns große Herausforderung bringen wird, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen.
Ein Besitzer haben mehrere Clubs, ne? Um Kurzform zu machen.
Thema Gehaltsobergrenze wird ein Thema sein. Was ist finanzierbar, was ist nicht finanzierbar? Und, das ist wieder, das Glas ist halb voll, wir werden in 10 Jahren eine sehr erfolgreiche Frauenbundesliga und einen Frauenfußball haben.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Klaus Febri, für das Gespräch und natürlich alles Gute.
Gut, Dankeschön.
Unsere Big Player. Präsentiert vom Küchenfachmarkt Meier und Zander. 6-mal im Norden und auch 1-mal in ihrer Nähe.